wieder. Heute ist der 17. Oktober. Jetzt haben wir, nachdem alle anderen Sommerpause hatten, haben wir eine Herbstpause gemacht. Hier sind Katja und Tom von Smooth und Smart, ein kulinarischer Podcast. Hallo.
Hallo, seid gegrüßt und ich grüße dich, Katja. Danke für die Einladung.
Ja, immer gerne. Du, ich muss ja noch einiges klarstellen, und zwar Spülmaschine. Hatte ich ja letztes Mal erzählt, die war ja kaputt. Und das ist ja immer so ein Drama. Natürlich hat mein lieber Ehemann diese Spülmaschine innerhalb von 2 Tagen wieder repariert. Und ich möchte das einfach nochmal dazu sagen. Also, wenn irgendwas bei mir im Haushalt kaputt ist, dann wird das wieder repariert. Und das ist sehr schön. Und die Kinder haben sich beschwert, sie würden ja nie Teller kaputt schmeißen. Das ist natürlich richtig. Also, alles wieder in Ordnung an der Spülmaschinen- und Geschirrfront.
Ja, dann liebe Grüße an den Garten.
Das werde ich ausrichten. Ja, du warst ja in Österreich, hast du mir erzählt. War's nett?
Es war sehr gut und kulinarisch natürlich immer eine Reise wert. Wir haben viele Sachen neu kennenlernen dürfen, Spezialitäten aus dem Salzburger Land. Ich war sehr begeistert, genauso wie meine Teamkollegen. Wir waren ja Mountainbike fahren und haben einige Höhenmeter gemacht. Und dann hat man auch nachmittags bzw. abends einen guten Appetit. Und dann haben wir es uns auch gut gehen lassen.
Okay, und was gab es da so als Spezialitäten im Salzburger Land?
Es gibt in Flachau ein Steakhaus, das nennt sich Schusterhäusel. Wir machen ja hier keine Werbung, aber es ist ja ein Ferienbericht. Und im Schusterhäusel, das ist eine sehr urige Kneipe. Ich glaube, das Hauptgebäude ist mehrere hundert Jahre alt. Sehr urig und eine moderne Küche, traditionelle Küche, neu interpretiert. Dann wird auch viel mit Equipment gespielt, auch wenn man nur eine Flädlersuppe bestellt. Man ist sehr begeistert über die Darrichteweise, wie es serviert wird und wie es an den Gast gebracht wird. Sehr guter Service, sehr gutes Essen und natürlich, wie es auch schon im Namen klingt, hervorragende Steaks.
Okay, was gibt es denn für Equipment zu einer Flädlesuppe?
Naja, es gibt so eine Zinntasse oder eine Emailletasse. Da ist die Suppe drin und der Kellner bringt es dann und dann gibt es dann noch die Toppings separat. Und dann gießt er das am Tisch in einen Teller an oder in eine Schale. Wir haben verschiedene Varianten jetzt bekommen. Dann gibt es die Toppings dazu. Es wird halt auch mit einer einfachen Suppe, wird das zelebriert und das macht Spaß.
Ja, das glaube ich, das hört sich gut an, genau. Flädlesupp für alle aus Norddeutschland, das sind Pfannkuchenstreifen, so Kräuterpfannkuchenstreifen. Ja. Ich glaube, traditionell ist es einfach, sind die übergeblieben, oder?
Genau, wahrscheinlich früher war das dann auch so und man hat dann die Reste noch mit verwertet. Heutzutage werden die natürlich extra für die Suppe angefertigt. Es gibt natürlich auch Leberknödelsuppe und eine Spezialität für die Gegend sind die Kaspressknödel. Oder die Kaspressknödelsuppe. Das ist so eine Art Semmelknödelteig, in dem lokaler Käse noch mit rein verarbeitet wird, die dann gekocht und gebraten werden oder nur gekocht, je nachdem. Und dann kann man sie entweder mit Sauerkraut essen als Hauptgang oder aber, wie es jetzt in der Gegend um Flachau ist, es wird in einer Brühe gegessen und das ist dann die Kaspressknödelsuppe. Hervorragend geeignet, wenn man nachmittags auf der Alm ist, hat einen schönen Ausblick, man hat Hunger, aber will nicht zu viel essen, weil man noch ein paar Höhenmeter vor sich hat, ist genau richtig.
Ah, da läuft mir jetzt schon das Wasser im Munde zusammen. Es gibt ja auch immer so Sachen, das ist so Wohlfühlküche und wo man einfach denkt, das ist so heimatverbunden und sind so Sachen, da fühlt man sich einfach wohl und gut, wenn man das isst und es klingt ganz genau danach.
Richtig. Und Kaiserschmarrn ist natürlich auch nicht zu verachten. Meistens auf den Hütten nachmittags haben wir uns keinen Hauptgang gegönnt, sondern wir waren eher so bei Suppen oder Dessert. Kaiserschmarrn auch sehr zu empfehlen. Und wenn ihr mal in der Gegend seid, zum einen die Winkelalm, die nach Kleinaal runtergeht, ist sehr zu empfehlen. Genauso wie der Berggasthof Sattelbauer. Eine sehr schöne Aussicht nach Flachau zur einen Seite und nach Filzmoos, Schladming auf die andere Seite. Sehr zu empfehlen. Kulinarisch wie auch cineastisch gesehen.
Ja, wie hoch liegt dieses Flachau? Wie muss man sich das vorstellen?
Flachau hat um die 900 Höhenmeter. Wir haben so ein Chalet gehabt, ein bisschen am Hang. Wir waren auf 940 Höhenmeter. Und der Sattelbauer ist, glaube ich, auf 1,4, 1,5. Der liegt auf so einer Kuppe. Und von dem her kann man dann eben, hat man die Aussicht in die zwei Täler. Ist auf alle Fälle eine Reise wert. Also ich glaube, ich war 3 oder 4 Mal in 7 Tagen da oben. Auch nachmittags, wenn wir dann von der langen Tour zurückgekommen waren, sind die Kollegen und ich dann nochmal da hochgefahren und haben Kaffee getrunken oder eine Suppe gegessen.
Ja, das klingt alles nach einer guten Zeit. Sehr schön. Und Wetter war wahrscheinlich auch sehr nett.
Ja, in Flachau, da ist die Wetterscheide. Und wir hatten eigentlich 7 Tage Regen gemeldet und ganz, ganz schlechtes Wetter. Und im Endeffekt hat es dann einen halben Tag geregnet. Wir waren also jeden Tag unterwegs und hatten 15 bis 18 Grad Mitte September und war noch hervorragendes Wetter mit Sonnenschein. Waren viele Biker unterwegs, Wanderer werden es immer weniger. Das ist auch ein Phänomen, was man zurzeit so feststellen kann, seit es die E-Bikes gibt. Wirft sich halt jeder auf ein E-Bike und fährt damit den Berg hoch und die Wanderer waren eigentlich in der Minderzahl. Und leider gesagt, die Österreicher, das war wie mit Snowboardfahren und Skifahren. Als Snowboardfahren aufkam, haben die Skifahrer nur geschimpft. Irgendwann hattest du ja auch gefühlt mehr Snowboarder auf der Piste als Skifahrer. Es hat sich wieder gedreht, seitdem wir die Kawa haben. Und so ähnlich geht es jetzt mit den Wanderern und den Mountainbikern. Die Mountainbiker nehmen gerade überhand und die Wanderer sind überhaupt nicht begeistert. In Österreich ist es auch so, dass die Wälder nicht dem Staat gehören, sondern oftmals einzelnen Bauern oder Kommunen von Bauern. Und die sperren dann auch ganz gerne mal die Waldwege. Man steht dann mitten im Wald und kommt dann offiziell auch nicht mehr weiter, weil der Bauer oder die Kommune gesagt hat, hier ist kein Mountainbike-Weg. Und dann muss man sich entscheiden, was man macht. Und das ist mitunter manchmal sehr nervig.
Okay, ja, umdrehen oder mit dem halben Bein im Gefängnis?
Ja, genau. Wahrscheinlich wirst du dann mit dem Traktor verfolgt.
Okay, naja, aber wenn du so ein flottes E-Bike hast, dann schaffst du es ja vielleicht, dem Traktor zu entkommen.
Genau. Ich habe noch 2 Empfehlungen für das Gebiet. Zum anderen in Filzmoos gibt es die Oberhofalm und die Unterhofalm. Sehr zu empfehlen ist die Unterhofalm. Sehr schönes Gebäude. Obwohl es Unterhofalm heißt, ist es die oben gelegene Alm.
Aha, okay.
Ja, genau. Von außen sieht es aus wie 2 Gebäude. Allerdings ist es noch mit in den Felsen gebaut. Wenn man dann rein in die Gaststube geht, sieht man das. Es ist ein ganz langer Gang und man ist fasziniert, wie man da die Gaststätte gebaut hat in den Felsen hinein. Ist hervorragend. Von außen sieht man das gar nicht. Das Essen war hervorragend, der Service war gut, kann man nur empfehlen. Und dann habe ich noch einen Tipp für die Kulinariker, die gerne traditionell essen, modern, aber alles gerne modern interpretiert haben. Alles in Bioqualität, in handwerklicher Kunst zubereitet. Das wäre der Winterbauer nochmal in Flachau, mein persönliches Lieblingsrestaurant. Und, man guckt hier auch auf den Dachstein, man guckt ins Tal bis nach Salzburg runter. Das ist natürlich zu weit, um Salzburg zu erkennen, aber man schaut in die Richtung von der Aussicht her, vom Ambiente, von der Kulinarik, schönes Gulasch mit Spätzle, modern interpretiert, guten Wein dazu, eine schöne Suppe oder Vorspeise vorneweg, ein Quarkknödel als Dessert oder eine Salzburger Nocke oder eine Schokoladenmousse. Man kann alles empfehlen, ein hervorragendes Restaurant. Man kann auch übernachten, aber auch das Restaurant, wenn man nur kurz Zeit hat oder nur essen gehen möchte, sehr, sehr zu empfehlen.
Ja, das klingt ja wirklich ganz hervorragend und ich mag das ja auch wirklich immer sehr gerne, wenn man so althergebrachte Rezepte wie jetzt ein Gulasch oder andere Gerichte dann auch sehr modern interpretiert, dem einen ja, neuen Twist gibt und man hat trotzdem diese Assoziationen an früher, vielleicht an Kindheit. Man hat sofort wieder Gerüche in der Nase und Geschmäcker und hat dann aber eben trotzdem noch mal neue Inspirationen dadurch, dass es neu interpretiert wurde.
Ja, und es ist saisonale Küche. Wir reden ja jetzt immer über Nachhaltigkeit. Das Thema wird ja immer wichtiger. Und saisonale Produkte, regionale Produkte, dann noch in Bioqualität. Herz, was willst du mehr? Sehr zu empfehlen.
Ja, klingt doch ganz hervorragend. Ja, vielen Dank für diese Tipps. Wie
Ja.
weit ist nach Salzburg von Flachau?
68 Kilometer. Wir hatten allerdings Baustellen auf den Autobahnen, die nach Salzburg führen, und wir hätten 2, 2,5 Stunden gebraucht.
Ach je.
Und wir haben uns dagegen entschieden. Es war kein Tag, wir waren 7 Tage vor Ort, es gab keinen Tag, wo nicht Stau war auf der Autobahn. Und von dem her haben wir uns einen Trip nach Salzburg geschenkt. Wir waren aber allerdings auch sehr, sehr glücklich in unserem Flachau und Umgebung. Wie gesagt, wir sind bis nach Vilsmoos, nach Kleinaal, nach Wagrain. Alles wunderbar, wir haben nichts vermisst. Nette Menschen kennengelernt. Auch auf diesem Wege liebe Grüße an Maria Brunecker vom Hotel 4 Jahreszeiten in Flachau. Sehr guter Service, wir waren sehr willkommen. Vielen, vielen Dank.
Oh, das klingt aber nett. Ja. Und gab es denn auch schon Kürbis eigentlich zu essen in Flachau?
Nee, wir waren noch zu früh. Es war ja Mitte September. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Kürbis, hätte es schon gegeben. Allerdings war das noch nicht in den Restaurants drin. Man muss auch dazu sagen, die haben alle zum Ende September zugemacht
Ah,
für
okay.
die Zwischensaison und die machen alle erst wieder im Dezember auf. Und wahrscheinlich hat sich das dann nicht mehr gelohnt, für 14 Tage die Karte umzuschreiben. Es
Ja,
gibt
ja.
zwar Restaurants wie der Winterbauer, die tagesaktuell auch Sachen mit einfließen lassen, aber irgendwie hat sich das dann noch nicht ergeben gehabt. Und es gab aber andere saisonale Produkte.
Ja, ich komme natürlich jetzt im Oktober auf Kürbis zu sprechen, weil das ja wirklich das Gemüse dieser Zeit ist. Ich habe tatsächlich schon ganz viel Kürbis gekocht und wenn du jetzt vorhin vom Gulasch gesprochen hast, das letzte, was ich jetzt so ausprobiert habe an Kürbis, um mal was anderes zu machen als die übliche Kürbissuppe, war ein Kürbisgulasch.
Sehr schön.
Ja,
Vegetarisch.
absolut, genau. Und auch ganz spannend, weil man erst aus Kürbis und Zwiebeln eine Soße gemacht hat, mit natürlich Gewürzen dabei.
Was für
Man hat
Gewürzen?
Das erst so ein bisschen angeschwitzt. Ah, oh, was war da alles dabei? Salz, Pfeffer, da war gar nicht so viel. Bisschen Muskat, um diesen Kürbisgeschmack noch mehr herauszuheben. Ich glaube, ich habe, da müsste ich jetzt lügen.
Man macht ja immer moderne Sachen heutzutage in
Ich
Kürbis.
glaube, ich habe, nee, ich
Die
habe
einen machen
Paprika dran
dann.
getan. Nee, ich weiß es wieder. Entschuldige, dass ich so schlecht vorbereitet bin. Rauchpaprika war der Hauptaspekt, genau, das stimmt auch. Also
Okay.
Paprika, weil auch Paprika später ins Gulasch mit reinkommt. Aber die Soße wird tatsächlich erst gewürzt mit ganz wenig, weil diese Rauchpaprika, die ist sehr, sehr intensiv und hat dieses feine Raucharoma. Aber dann nimmt man tatsächlich nur so eine Messerspitze davon. Dann noch normales Paprikapulver und das war aber dann ganz spannend, weil du eben diesen rauchigen Aspekt dabei hattest.
Hast du
Na
denn in
super.
deinem Gulasch auch irgendwas für den Crunch gemacht? Weil Kürbis ist ja dann schon eher etwas weicher in der Konsistenz.
Also, erstmal habe ich festgestellt, ich habe das tatsächlich schon mehrfach gekocht und ich habe, also das Originalrezept geht mit Butternut und Hokkaido-Kürbis, die sind ja auch eher ein bisschen fester im Fleisch und fallen auch nicht so sehr zusammen. Und eigentlich sollte der Kürbis kurz gekocht oder blanchiert werden in Brühe, das habe ich aber nicht gemacht, weil ich ganz gerne so ein paar Brataromen dabei haben wollte. Und dann habe ich also diese Kürbisstückchen genommen und habe die kurz in ein bisschen Olivenöl angeschwenkt und fand das auch geschmacklich super gut. Ist wie gesagt rote und grüne Paprika dabei gewesen. Die wird auch nur kurz angebraten und dann mit reingetan. Das Ganze zieht dann einmal noch kurz durch. Und was ich noch gemacht habe, ich habe Kürbiskerne genommen, die auch angeröstet und die dann hinterher rüber gestreut. Und das hat dann diesen Crunch gegeben. Und
Okay.
dann habe ich noch so einen Sauerrahm genommen, den konnte man sich auch darauf tun. Und dann hattest du noch so einen kleinen frischen Säurekick dabei. Und ich fand das ehrlich gesagt richtig gelungen. Also und auch der Familie und allen anderen Leuten, denen ich das bisher serviert habe, die fanden es alle gut. Was allerdings nicht gut geht, ist, wenn man jetzt so einen Kürbis nimmt wie den Muskatkürbis, der zerfällt tatsächlich sehr beim Kochen oder auch beim Anbraten. Von dem würde ich abraten. Also lieber fester kochende Kürbissorten nehmen, wie eben Butternut und Hokkaido, die bleiben einfach besser in der Form und dann hat man eher dieses bessere stückige Mundgefühl auch noch.
Die gehen ja auch so ein bisschen in die Kartoffelrichtung, weil die so ein bisschen was Mehliges haben. Und gerade, ich spreche jetzt mal für uns Männer, dann ist es nicht so nach Gemüse, sondern mehr so kartoffelig. Und da sind wir besser zu oder leichter zu überzeugen, dass uns das auch schmeckt.
Na gut, wenn du meinst. Aber was ich noch sagen wollte, Muskatkürbis hatte meine Mutter in ihrem Garten, ich glaube, dieses Jahr 5 oder 6 riesengroße Teile, die hatten alle so 12 bis 15 Kilo. Davon konnte ich 2 abstauben und habe davon jetzt schon sehr viele Kürbisbrote gebacken. Ich backe immer gleich 4 Stück, das heißt, nehme 2 Kilo Mehl und forme 4 Laibe davon. Naja, dafür musst du halt so einen Kürbisbrei machen, den du dann mit reinmischst in deinen Hefeteig. Und das geht bei uns immer ganz gut weg. Und es macht auch Spaß, davon so große Mengen zu machen. Teil wird eingefroren oder ich verschenke auch mal was. Ja.
Ja,
Aber dafür ist der Muskatkürbis perfekt, zum Beispiel.
verrate nicht zu viel zum Thema Brot. Da kommt ja demnächst eine eigene Folge zum Thema Brot.
Ja, das ist richtig. Aber das Kürbisbrot muss man ja erwähnen, wenn man Kürbis als Thema hat, oder? Was
Und
fallen dir
passt
denn
in die
noch so?
Jahreszeit.
Auf jeden Fall, was passen dir denn noch für Kürbisrezepte? Was fällt dir denn da so noch ein?
Ja, ich mache gerne Suppe, Kürbissuppe. Und da gibt es ja dann. Früher hast du ja ganz normal Kürbissuppe gekocht, ohne groß jetzt Fusion in die Fusion-Richtung zu gehen. Fusion ist auch Confusion, aber mittlerweile gibt es ja mit Orangensaft, mit Kokosmilch, mit Kokosmark zig Varianten, wie man eine Kokossuppe kocht, wenn man eben diese Butternut Squash oder den Hokkaido-Kürbis nimmt, dann ist es ja auch sehr schmackhaft. Und funktioniert auch ganz toll als Suppe. Und ich mag das sehr gerne. Du kannst natürlich, passt jetzt auch in die Jahreszeit, der November kommt ja jetzt, Kürbiskuchen machen. So einen
Genau.
amerikanischen, der ja dann gebacken wird mit den speziellen Gewürzen. Da kommt ja auch dieses Kürbisartige, dieser Geschmack wird ja da auch sehr gut transportiert.
Genau.
Hast du schon gebacken?
Ich habe schon einen Pumpkin Pie gebacken, genau. Und zwar so, wie ich den noch von meinem Amerika-Aufenthalt von Anno dazumal kenne. Und auch mit so einer Milchcreme, die aufgekocht wird, mit sehr viel Muskatnuss und Zimt und Nelke dran. Ich mag das sehr gern. Der ist nicht besonders süß, weil diese Füllung, die darf auch eher ein bisschen herzhaft sein. Und meine Familie mag den darum nicht so gern. Da ist denen zu wenig Süße dabei. Aber ich liebe den tatsächlich. Ein kleiner Klecks Sahne drauf, die nicht ganz so fest ist. Und das mag ich sehr, sehr gern.
Ja, ist auch sehr lecker.
Ja, na dann sind wir schon zu zweit. Dann können wir demnächst den ganzen Kuchen verputzen.
Ja,
Die anderen wollen den nicht.
vielleicht kannst du ja das Rezept bekannt machen und dann stellen wir das wieder auf Instagram ein.
Das Rezept kommt auf Instagram natürlich. Ja, was ich noch mache, wenn wir jetzt bei Suppe sind, und zwar kennst du auch so eine eher asiatisch angehauchte Suppe mit Hokkaido-Kürbis. Die wird dann auch stückig gemacht und mit Kokosmilch und Zitronengras angefüllt und Koriander kommt hinterher dazu. Und das ist zum Beispiel auch was ganz Leckeres. Da kann man auch Erbsen mit reinmachen. Man kann ein bisschen angebratene Hühnerbrust dazu tun, wenn man jetzt was Fleischliches da rein haben will. Man kann auch
Chilis
Garnelen
noch.
dazu tun. Chili auf jeden Fall. Das ist auch sehr lecker, weil durch dieses Zitronengras hast du dann auch noch mal so diesen Twist ins Asiatische. Das ist auch sehr lecker.
Ja, du kannst die Leute immer damit begeistern.
Ja, auch weil es natürlich was ganz Neues ist. Also viele denken bei Kürbissuppe immer sofort an die cremige Suppe. Manchmal ist sie auch sehr breiig. Das mag ich zum Beispiel nicht, wenn du so breiige Kürbissuppen hast. Ich finde, die müssen schon auch immer leicht sein. Ich nehme zum Beispiel wahnsinnig gerne einfach Kokosmilch zum Angießen. Dann ist das auch nicht so schwer wie jetzt Sahne, obwohl Sahne natürlich lecker ist, keine Frage. Aber ich finde, wenn du so eine leichte Kürbissuppe hast und du hast dann noch ein bisschen Chili drüber, um eine schöne Schärfe zu haben, das mag ich total gern.
Ja, neben den ganzen herbstlichen Gerichten, die wir jetzt aufgezählt haben und bei dem einen oder anderen schon das Wasser im Mund zusammenläuft, du hast ja noch ein Familienfest gekocht, wahrscheinlich alleine, wie man dich kennt. Was hast du denn da alles gezaubert?
Ja, da habe ich natürlich so ein paar schöne Hefeschnecken gebacken mit Rosinen und mit Schokolade. Und das schmeckt ja immer ganz gut. Und dann habe ich Canapés gemacht mit Lachs und Käse. Gut, da muss man jetzt nicht viel für kochen. Aber was ich tatsächlich auch super gut fand und was auch sehr gut angekommen ist, das sind zum Beispiel Gurkensandwiches. Ist ja nun sehr British Style. Da habe ich natürlich das Brot schön entrindet und habe eine Kresse Quarkcreme dazu gemacht mit ein bisschen Senf. Und dann habe ich so Kopfsalatherzen genommen, ganz fein geschnitten, die Gurke auch ganz fein gehobelt und dann alles zusammengeklappt und durchgeschnitten. Also das mochten alle extrem gern, weil das so schön frisch war. Und was ich noch gemacht habe, was auch sehr spannend war, das war ein Sandwich mit Apfel und Rote Beete und Meerrettich-Dip. Und da marinierst du vorher Apfel und Rote Beete mit Essigöl und also ein Rotweinessig für einen guten Geschmack, einen ganz kleinen Hauch Zucker. Und dann machst du einen Meerrettich-Dip dazu und dann nimmst du am besten so einen Sandwich-Toast und so ein ja, Dinkel- oder Vollkorn-Sandwich und auch wieder schön entrinden, damit es sehr britisch aussieht. Dann die Cremes aufstreichen auf die Brothälften, schön diese eingelegte oder gezogene Apfel- und Rote Beete obendrauf in ganz feinen Scheibchen geschnitten. Bisschen Schnittlauch gehört unbedingt dazu. Ja, und zusammenklappen und auch das ist sehr lecker. Und gerade dieser Twist, also diese feine Säure, Rote Beete, Apfel, ich hatte einen Apfel aus dem eigenen Garten dafür genommen, der war so süßsäuerlich. Das heißt, es hat eigentlich richtig gut zusammen harmoniert. Das war ganz toll. Naja, ansonsten habe ich noch so Lachsröllchen gemacht. Das heißt, ich habe einen ganz feinen Kräutercrepe gemacht. Dann kommt da Creme Fraiche oder ein Frischkäse drauf, Lachs, dann wird es zusammengerollt, noch ein bisschen Schnittlauch dazu. Das ist auch immer schön. Oder Dill kann man natürlich zu Lachs noch viel besser nehmen. Dann wird es zusammengerollt, aufgeschnitten. Das kommt auch immer ganz gut an. Ja, sowas in der Art. Kleinen Linsensalat, ein Bulgursalat.
Sehr schön. Ja, Herr Smart.
Ja. Ich habe noch eine Kleinigkeit zu berichten und zwar war ich ja, also...
Wir sind schon lange über der Zeit.
Ah, na gut, eine Kleinigkeit, weil ich das noch anfügen wollte und weil ich das nicht mehr im November erzählen will. Also ich war ja auch kurz in Wiesbaden, ein wirklicher, wirklicher Kurztrip, weil eine Freundin von mir ein Baby bekommen hat, schon vor einer ganzen Weile und ich musste mir jetzt endlich dieses Kind angucken. Dann waren wir abends essen in einem sehr netten, sehr kleinen Restaurant. Das nennt sich Bovins Pur und Natural, ist in Wiesbaden im Westend und die bieten auch an regional, bio und saisonal und wird von einem russischstämmigen Ehepaar betrieben, Ilja und Jenny Bovin. Und die haben auch nur eine ganz kleine Karte und betreiben das Ganze so mit Liebe und ja, machen sich Gedanken und stellen eigentlich jede Woche die Karte um. Und das sei hier mal empfohlen, weil wir haben dort sehr gut gegessen, sehr nett gesessen und schön Wein getrunken. Das war toll, ja. Ja, wenn wir über der Zeit sind, dann müssen wir jetzt aufhören.
Ich will noch sagen, der Smart hat mich nicht besucht, als er in Wiesbaden war. Kann auch ruhig Deutschland erfahren.
Ja, genau. Ach, weißt du, es war schon, warum eigentlich nicht? Irgendwie sind wir spät in Wiesbaden weggefahren. Ja, immer dieser Zeitdruck. Nein, wir wollten Samstagabend noch nach Hause, sind um 5:30 in Wiesbaden weggefahren und haben dann nicht mehr bei dir angehalten. Aber du hast doch eh eine Fahrradtour gemacht. Du warst doch eh nicht da.
Ja, genau.
Na gut. Ja, dann hören wir uns bald wieder. Jetzt sind wir wieder für euch da und hoffen, dass ihr uns weiterhin treu bleibt und Lust habt, uns zuzuhören bei Smooth & Smart, ein kulinarischer Podcast. Tschüss.
Schöne Zeit. Tschüss.